Ich wäre gerne heute in Erfurt, aber die Situation macht es natürlich schwer möglich. Aber ich freue mich zumindest digital, mich austauschen zu können. Und ich habe ein auch lokales Beispiel aus Thüringen mitgebracht, gleich zu Beginn. Es ist schon eingangs gesagt worden, ich beschäftige mich mit Desinformation, mit Falschmeldungen bis hin zu Verschwörungsmythen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nach wie vor spannend, wie leicht etwas missverstanden, aufgebauscht, einfach auch zu etwas gemacht wird, was es nicht ist. Wie leicht Verwirrung und auch kompletter Humbug gestreut wird. Und ich gebe ein Beispiel eben aus Thüringen. Vielleicht haben das manche mitbekommen. Und ich sage gleich vorweg, ich verweigere Slides mittlerweile, weil ich finde, im Digitalen wird das oft sehr statisch. Das heißt, ich mache etwas ganz Peinliches, ich drucke das Internet aus und halte es in die Kamera. Aber ich habe nicht so viele Slides, insofern müssen Sie nicht so oft sich anstrengen und genau hinschauen. Ich bringe ein aktuelles Beispiel aus Thüringen, das aber im gesamten deutschsprachigen Raum jetzt verbreitet worden ist. Nämlich, es heißt, vielleicht haben Sie das auch auf WhatsApp oder so weitergeleitet bekommen, die Antenne Thüringen hat einen brandheißen Beitrag gebracht. Und dieser brandheiße Beitrag hat vorgeführt und gezeigt, dass Gurgeln mit Mundspülungen das Coronavirus abtötet. Und dass wir eigentlich alle Maßnahmen nicht bräuchten, weil wir müssen nur gurgeln. Seltsamerweise ist das falsch. Ich sage es gleich vorweg, bitte nicht glauben, dass das stimmt, aber das ist eine Geschichte, die in den letzten Tagen kursiert. Ich zeige es Ihnen ganz kurz her. Vielleicht, wenn das der ein oder die andere gehört hat, gerne auch in den Chat schreiben. Mich interessiert immer, was Leute mitbekommen haben. So, ich habe hier wirklich das Internet ausgedruckt. Das ist so eine Nachricht, die auf Facebook kursierte. Das kursierte auch auf WhatsApp, auf Telegram. Es gibt unterschiedliche Formen der Screenshots. Aber der Text ist oft, also ist eigentlich immer der gleiche. Es gibt nur andere Ausschnitte. Sie können das wahrscheinlich nicht lesen, aber ich lese nur die ersten Zeilen vor. In Antenne Thüringen wurde gestern Morgen ein Beispiel ausgestrahlt, das durch Gurgeln mit Listerin, Odol, 2% Kochsalzlösung mit Zusätzen das Coronavirus zu 100% abgetötet wird. Und interessant, dann heißt es auch noch, ganz unten ist langer Text, Schwurbel, Schwurbel, langer Text unten. Dieser Beitrag von Antenne Thüringen ist von der Politik nicht gewollt und Antenne Thüringen darf ihn nicht mehr senden. Das alles entspricht der Wahrheit, wurde gestern zwischen 7 und 8 Uhr gesendet. Das finde ich ein wunderbares Anschauungsbeispiel, weil in meinen Vorträgen werden mir oft mehrere Fragen gestellt. Nämlich die eine Frage ist, alle reden derzeit von Verschwörungsmythen, aber was ist ein Verschwörungsmythos und was ist der Unterschied zur Falschmeldung? Vielleicht haben Sie sich das schon mal selbst gefragt. Es gibt ja Dinge, die sind falsch, die kursieren und derzeit ist auch vieles eine Verschwörungserzählung. Was ist der Unterschied? Ich gehe auf dieses Beispiel ein der Antenne Thüringen und ich erkläre es ganz kurz. Das ist falsch, denn was hier passierte ist, in der Antenne Thüringen kam ein Fachmann zu Wort, der tatsächlich der Ansicht ist, dass Gurgeln das Coronavirus abtötet. Das ist aber eine totale Randposition und wissenschaftlich, naja, gibt es da eher Zweifel daran. Es wurde dann noch eine zweite Wissenschaftlerin zitiert, die sagt, ich vereinfache das jetzt, aber in meinen Worten, Gurgeln kann sinnvoll sein, weil ein Teil der Virenlast reduziert wird. Also ich fasse den Forschungsstand ein bisschen so zusammen. Gurgeln macht Sinn, weil es vielleicht Viren oder Bakterien abtötet, aber es ist eher fragwürdig, dass wir das Coronavirus rein durch Gurgeln mit Mundspülung auslöschen könnten. Ehrlich gesagt wäre das sehr schön, aber da gibt es eher Zweifel. Die Antenne Thüringen hat den Beitrag gebracht, der vielleicht ein bisschen Verwirrung auslöste. Und der prompt genutzt wurde als Erklärung, ach, das ist ja alles ganz anders. Das heißt, was online verbreitet wurde, ist zuerst eine Falschmeldung, die besagt, Gurgeln kann alle Viren, kann das Coronavirus zur Gänze töten. Das ist so falsch. Das wäre zu simpel. Aber eine Verschwörungserzählung wird es in dem Moment, wo es heißt, die Politik vertuscht das. Da steckt viel mehr dahinter, eine dunkle Verschwörung. Und die Medien müssen mitspielen. Und das ist das Schwierige an unserer Zeit. Wir leben in einer Phase, wo nicht nur Falsches behauptet wird und das extrem gut kursiert, verbreitet wird, viel Aufmerksamkeit bekommt, sondern auch in einer Phase, wo dann auch noch behauptet wird, es gäbe eine große Vertuschung, einen dunklen Plan. Und die Gefahr bei dem Ganzen ist, dass manche Menschen niemanden mehr trauen, weder den Medien, noch der Medizin, noch der Politik, weil ja angeblich alles eine Lüge sei. Und das finde ich so interessant, dass es egal, bin heute in Thüringen, aber egal wo ich wäre, ganz ehrlich gesagt, wenn ich in Bayern wäre, wenn ich in Sachsen wäre, ich könnte überall so eine lokale Botschaft finden, die dort kursiert, die vielleicht auch weit über Thüringen, Bayern, Sachsen hinausgeht, die für Verwirrung sorgt. Und darüber werde ich heute sprechen. Warum sind solche Geschichten überhaupt erfolgreich? Warum? Jetzt frage ich das. Weil wenn Sie das recherchieren wollen, finden Sie ziemlich schnell die Aufklärung. Sie müssen nur nach dem Faktencheck Antenne Thüringen googeln, Faktencheck suchen und Sie bekommen sofort erklärt, dass der Beitrag das so gar nicht sagte, sondern dass er aufgebauscht wird. Sie kriegen weitere Infos. Aber warum funktionieren solche Geschichten, auch wenn sie manchmal leicht überprüfbar wären? Das ist die erste Frage, die ich recht interessant finde. Was ist der Reiz? Falsches zu glauben und zu verbreiten oder gar Verschwörungsmythen zu verbreiten. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fragen, weil wenn ich die Anziehungskraft von Falschmeldungen verstehe, tue ich mir leichter, sie auch zu kontern. Ich tue mir leichter, wenn ich mit Menschen diskutiere, die was Falsches glauben, wenn ich verstehe, welche psychologischen Mechanismen da auch eine Rolle spielen können, weil ich meine Gesprächsstrategie ein bisschen darauf abstimmen kann. Das Zweite, was ich ein bisschen erläutern werde, ist, wenn ich also so eine Geschichte höre, Antenne Thüringen, was ist da dran? Wie finde ich heraus, was stimmt und was nicht? Sie werden nicht in jedem Fall alles aufdecken können, aber in vielen Fällen, gerade wenn eine Falschmeldung, eine Verschwörungserzählung sehr weit verbreitet ist, muss ich sagen, oft ist es durchaus möglich, sehr rasch herauszufinden, ob etwas unseriös ist. Darauf gehe ich ein. Und drittens werde ich dann so ein paar Tipps fürs Diskutieren geben. Weil es geht ja nicht nur darum, dass man selbst weiß, was stimmt und was nicht stimmt. In vielen Fällen geht es ja eher darum, dass ich das meiner Familie, meinen Freunden, meinen Freundinnen verständlich mache. Und das ist gar nicht so leicht. Wie mache ich das verständlich, auch wenn jemand das gerne glauben möchte? Da gibt es aber ein paar Empfehlungen. Und ich habe schon gesagt, ich verwende keine Slides, aber Sie kriegen die Unterlagen, die ich anspreche, können Sie nachher als PDF haben. Ich habe das ja für mich selbst. Das heißt, wenn es jemand nachlesen möchte oder die Quellen nachgoogeln möchte, das können Sie durchaus machen. Das wird vielleicht auch, ich weiß nicht, online sein. Das wissen die Veranstalter dann sicher besser. So, beginnen wir mit der ersten Frage. Warum ist so etwas attraktiv? Und ich habe dieses Beispiel nicht nur mitgebracht, weil es im Thüringen betrifft, sondern ehrlich gesagt, weil es ein wunderbares Anschauungsbeispiel ist. Da kommt die Geschichte über WhatsApp daher. Wir haben eine Lösung gefunden. Wir müssen einfach googeln. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass so eine Geschichte plötzlich im gesamten deutschsprachigen Raum herumverbreitet wird. Warum? Weil sehr viele Falschmeldungen, die funktionieren, weil sie eigentlich Wunschdenken ansprechen. Ganz ehrlich, es ist furchtbar, dass wir unser Leben seit über einem Jahr so einschränken müssen. Es ist eigentlich nicht auszuhalten, dass soziale Kontakte etwas sind, das derzeit negativ gesehen werden. Also dass man eigentlich Leute nicht treffen, Leuten nicht nahe sein soll. Das ist belastend. Und in einer solchen belastenden Situation muss man davon ausgehen, dass wir alle gerne die eine simple Lösung hätten. Und bei manchen kann es auslösen, dass sie dann besonders jene Meldungen glauben, die ihnen gut ins Konzept passen. Nämlich, das nennt man den Confirmation Bias, auf Deutsch den Bestätigungsfehler. Und es ist in sehr vielen Experimenten belegt worden, dass eine Nachricht, die mir ins Weltbild passt oder die mich bestätigt, dass ich die eher glauben werde. Und das Interessante ist sogar, wenn man analysiert, womit Menschen ihre Zeit, also mit welchen Informationen Menschen ihre Zeit verbringen, sieht man solche Effekte auch. Ich gebe nur ein Beispiel. Es gibt viele Studien, aber ein Beispiel, das ist von deutschen und amerikanischen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern erforscht worden, eine Studie, unter anderem von der TU Aachen. Und die haben geschaut, die haben Amerikaner Informationen suchen lassen zu umstrittenen Themen in den USA, wie Waffengesetze, Abtreibung, Gesundheitspolitik. Und die haben einfach geschaut, wenn sie sich da informieren sollten, womit verbringen sie ihre Zeit? Und das Interessante war, bei den Studienteilnehmenden wurde beobachtet, Man verbringt schon Zeit mit Dingen, die einen nicht bestätigen, aber die Mehrzahl der Zeit wurde mit eher Inhalten, die ihnen gut ins Konzept passten, verbracht. Konkret wurden 64% mehr Zeit mit Inhalten verbracht, die die jeweilige Position bestätigte. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die, glaube ich, auf uns alle zutrifft. Wir hören dort eher zu, wo wir bestätigt werden. Und das, um den Umkehrschluss gibt es auch, das kennen Sie sicherlich. Wenn man etwas liest, wo man sich denkt, das kann nicht stimmen, wie das mit dem Gurgeln, wo ich mir denke, das passt ja nicht. Was springt im Kopf an? Man beginnt genau hinzuschauen. Man sagt, vielleicht ist das kein seriöser Autor, keine seriöse Autorin. Vielleicht ist die Fachperson, die da zitiert wird, ja gar nicht so eine Fachperson. Und das ist der Disconfirmation Bias. Dafür gibt es auch ein Wort. Wenn ich widerlegt werde oder wenn mir etwas widerspricht, dann fange ich an, kritischer hinzuschauen. Das ist eigentlich sehr logisch und ich glaube, wir kennen das alle, aber es ist ehrlich gesagt der erste wichtige Mechanismus. Falschmeldungen funktionieren, weil sie Leuten gut ins Konzept passen. Ich sage noch eine zweite Sache. Hinzu kommt, dass viele dieser falschen Behauptungen ja brisant, emotionalisierend sind. Und ich erwähne das nur ganz kurz. Emotionalisierung ist gerade auch im Netz, das ist vielfach gemessen worden, ein Erfolgsfaktor. Ich gebe nur ein Beispiel. Zwei Forschende, Jonah Berger, Catherine Milkman, die haben einmal seriöse Informationen ausgewertet, Artikel der New York Times, und wie oft die per E-Mail weitergeleitet werden. Und die sahen, dass Artikel, die manche Emotionen auslösen, viel stärker verbreitet worden sind. Zum Beispiel erfreutes Staunen, also wenn man zum Beispiel tolle Wissenschaftsneuigkeiten liest, das wurde sehr viral, sehr stark weiterverbreitet. Aber auch zwei Emotionen stachen ebenso hervor. Erstens die Wut. Wenn ein Artikel Wut auslöste, hat er um ein Drittel eine höhere Chance, massiv per E-Mail weiterverbreitet zu werden, also viral zu werden. Oder auch Besorgnis hat er auch eine höhere Chance. Also wenn etwas Angst auslöst, Sorge. Und das ist in einer Pandemie eher blöd. Warum? Weil wir ohnehin schon sehr emotionalisiert sind und es sehr leicht ist, mit spektakulären Wissenschafts- oder Medizinbehauptungen zu Wut oder Sorge oder extreme Freude auszulösen. Das heißt, die Emotionalisierung ist ein viraler Faktor, also in der Weiterverbreitung. Aber mehr als das, und ich komme dann gleich nachher zu den Fragen, wie können Sie das selbst erkennen, aber es ist noch mehr als das. Ich habe für mein Buch Einspruch wirklich speziell auch den Bereich der Verschwörungsmythen angeschaut. Also wenn es nicht nur darum geht, es wird etwas Falsches verbreitet, sondern auch so getan, als gäbe es eine dunkle Verschwörung. Und wir leben schon in einer Zeit, wo das manche glauben, wo manche sagen, ich kann denen gar nicht mehr zuhören, die lügen doch alle. Das ist doch eine harmlose Variante, aber wo sehr viel Grundskepsis existiert. Bis hin zur Idee, eine dunkle Elite, die steuert alles. Und alles hängt irgendwie zusammen und man kann nichts mehr trauen, nichts mehr glauben. Und mich hat interessiert, was gibt Menschen das? Ich erkläre es ganz kurz. Wirklich, wenn Sie wirklich sich das Feld der Verschwörungsmythen ansehen, dann sehen Sie wirklich arge Ansichten. Da glauben Menschen, eine dunkle Elite würde die Welt steuern und zum Beispiel die Kondensstreifen am Himmel, die wären kein harmloses Nebenprodukt des Flugverkehrs, sondern die wären ein Komplott von Chemieindustrie, Politik oder was auch immer, um die Bevölkerung womöglich zu vergiften. Das ist die Chemtrails-These. Es gibt viele andere Thesen auch noch. Aber in vielen Fällen wird so angenommen, eine dunkle Elite will etwas Bösartiges. Und mich hat das beim Schreiben des Buchs sehr fasziniert. Warum glauben Menschen so etwas? Weil ich stelle mir das ganz furchtbar vor, in der Früh aufzustehen und zu glauben, ich werde über den Himmel vergiftet. Ich stelle mir das wirklich nicht angenehm vor. Und ich habe mit einer Frau gesprochen, die heißt Anja Sanchez-Mengele, die kommt aus Deutschland. Die war Verschwörungsgläubige und die ist dann aus der Szene ausgestiegen. Die hat es geschafft, dieses Denken auch wieder abzulegen. Und ich habe mich gefragt, ich habe sie genau das gefragt. Ich habe gesagt, ich stelle mir diese Geschichten, wenn man die glaubt, ja, das unglaublich bedrückend vor. Und ich habe sie gefragt, als sie das, solche Geschichten noch für wahr hielt, ob sie mehr Angst spürte oder ob sie mehr das Gefühl hat, sie macht etwas Wichtiges, sie setzt sich für etwas Wichtiges ein. Und sie hat zu mir gesagt, ich hatte wirklich den Eindruck, ich tue etwas Wichtiges. Also zur Erklärung, Verschwörungsgläubige, die haben oft den Eindruck, sie haben etwas gecheckt, was der Rest von uns noch nicht verstanden hat. Und das führt zu einem sehr wichtigen Punkt. Wenn ich jetzt wirklich schon ins verschwörungsaffine Lager gehe, in diese Szene, Da muss man davon ausgehen, dass viele Menschen dort das ja wirklich selbst glauben und dass es eigentlich psychologisch erklärbar ist, welche Motive da im Hintergrund stehen oder anders gesagt, was Leute daraus ziehen. Verschwörungserzählungen geben Menschen extrem viel Halt. Und das Problem ist, gerade in Krisenzeiten ist die Verschwörungserzählung unglaublich attraktiv, weil sie teilweise die bessere Geschichte liefert als die komplexe Realität. Die komplexe Realität ist, wir haben nicht die eine Wundermethode gegen das Virus. Die komplexe Realität ist auch zum Beispiel, wir wissen bis heute nicht, wie ist das genau passiert, dass das Virus auf den Menschen übersprang. Da gibt es wissenschaftliche Theorien dazu, auch jene, die wahrscheinlicher sind, wenn man den Forschenden zuhört, aber kein Beleg, also keine hundertprozentige Gewissheit. Und während die Wissenschaft oft keine hundertprozentige Gewissheit hat und selbst wenn sie sehr sicher ist, oft nur von 97% oder 99% Wahrscheinlichkeit spricht, ist das Problem, dass der Verschwörungsmythos mit einer hundertprozentigen Gewissheit daherkommt, diese suggeriert. Und dazu passend gibt es auch einen Forschungsüberblick von drei Forschenden, von drei Universitäten, nämlich der Universität Oxford, der Universität Kent und der Universität Miami. Die haben schon vor Jahren, also vor der Coronavirus-Pandemie, haben die geschaut, was sind so die Motive, warum Leute sowas glauben. Und die haben drei Motive festgestellt. Ich fasse das ganz kurz zusammen. In meinem Buch habe ich es ausführlicher erklärt, aber ganz kurz. Das erste große Motiv ist eben diese schlüssig scheinende Erklärung der Welt. Und das ist natürlich attraktiv. Während wir vieles nicht wissen, ist das Tolle an Verschwörungserzählungen, dass es oft die eine große Erklärung auf den einen Schuldigen gibt. Dann kann ich sagen, die Juden stehen hinter allem, Bill Gates steht hinter allem. Und diese Gewissheit ist natürlich gerade in einer ungewissen Zeit angenehmer, als in der Früh aufzustehen und nicht zu wissen, wo das Coronavirus herkommt oder auch nicht die eine simple Antwort, Lösung zu haben. Wir müssen quasi nur den Bill Gates loswerden, dann haben wir das Problem gelöst. Also das ist diese Gewissheit, das ist das Erste, scheinbare Gewissheit. Das Zweite ist, hängt ein bisschen damit zusammen. Schon vor der Corona-Krise wurde beobachtet, dass Krisenzeiten eine Blütephase von Verschwörungsmythen sind, auch persönliche Krisen. Also es kann zum Beispiel sein, wenn jemand den Job plötzlich verliert oder die Lebensgefährtin trennt sich ganz überraschend von einem. Wenn Menschen so ein Gefühl von Machtlosigkeit plötzlich erleben, also wenn sie das Gefühl haben, der Boden wurde unter den Füßen weggezogen, dann kann dass der Glaube an Verschwörungserzählungen für manche so ein bisschen das Gefühl von Macht, von Kontrolle wiederherstellen. Ich habe etwas verstanden. Das ist natürlich ein vielleicht ein bisschen überraschender Umgang mit Krisen, aber es fühlt sich womöglich angenehmer an, wenn ich den Eindruck habe, ich habe etwas durchschaut, ich habe eine bessere Erklärung als die offizielle Erzählung. Und das passt dann auch schon zum dritten Motiv. Das ist auch eine Selbsterhöhung. Einerseits kann eine kollektive Selbsterhöhung stattfinden, so eine Art kollektiver Narzissmus nennt man das, dass man sagt, wir sind das eigentliche Opfer und die Juden sind die angeblich Bösen. Also, dass man versucht, eine Gruppe zum Sündenbock zu machen und damit aber auch die eigene Gruppe irgendwie als die Edlen darstellt. Das ist so eine Art kollektiver Narzissmus. Aber auch im Einzelnen kann es sein, dass Verschwörungsgläubige sehr stark das Gefühl haben, sie haben etwas gecheckt, das der Rest noch nicht durchschaut hat. Und dazu sage ich nur eine Untersuchung und dann gehe ich schon weiter. Die PsychologInnen Roland Imhof, Pia Lamberti haben das mal untersucht und die haben gesehen, dass es einen leichten Zusammenhang zwischen einer Affinität zum Verschwörungsdenken und dem Glauben und dem Bedürfnis nach Einzigartigkeit gibt. Das heißt, so ein bisschen der Verdacht ist, dass es auch, wenn man gern das Gefühl haben möchte, dass man einzigartig ist, solche Erzählungen attraktiv sein können, wenn man etwas verstanden hat, was der Rest noch nicht geschnallt hat. Und wenn Sie ab und zu mit Verschwörungsgläubigen diskutieren, vielleicht kennen Sie das. Das ist ein Aspekt, der macht das Diskutieren so schwer, weil wenn Sie mit Fakten kommen oder widersprechen oder auch freundlich sagen, du, das sehe ich anders, dann kommt manchmal der Satz, naja, du bist halt auch so ein Mitläufer, du bist so eine Mitläuferin oder du bist auch ein Schlafschaf. Vielleicht kennen Sie das, dass es dann heißt, naja, du hast es halt noch nicht gecheckt. Und das ist dieses klassische, ich habe mehr verstanden als du. Und das Problem ist, in der Szene wird das gerne vergewissert man sich gerne, dass man einfach mehr geschnallt hat als die anderen. Da werden die anderen als Schlafschafe und man selbst als erleuchtete Minderheit quasi dargestellt. Ich habe ein Posting noch mitgebracht. Das ist ein Posting einer Userin, die ich anonymisiert habe. Und es ist jetzt, der Kontext ist für uns nicht relevant, aber Sie sehen, das ist der Abgrund, das ist die Masse, schlafende Schafe und das ist der eine, der die Wahrheit erkannt hat. Und so funktionieren Verschwörungsmythen. Jene, die das glauben, sind eine erleuchtete Minderheit und die anderen müssen aufwachen. Und wir sind hier wieder beim Halt. Das gibt Menschen extrem viel, wenn sie das wirklich glauben, weil es sich womöglich besser anfühlt, als mit Ungewissheit aufzustehen, sondern mit Gewissheit aufzustehen und auch noch das Gefühl zu haben, hey, ich habe mehr gecheckt als die da draußen. Und das macht das Diskutieren so schwer, weil sie eigentlich gegen unglaublich viel einmal emotional ankommen müssen, weil Verschwörungsmythen geben emotionalen Halt. Und das ist das Problem, warum das Diskutieren so schwierig ist, weil wir alle neigen dann zu kontern. Wir versuchen dann mit Fakten oder in der Regel versucht man dann mit Fakten dagegen zu halten. Man muss aber verstehen, Falschmeldungen als auch Verschwörungsmythen, die setzen oft nicht auf dieser Faktenebene an. Da ist nicht die inhaltliche Ebene entscheidend, warum das so erfolgreich ist, sondern da werden emotionale Bedürfnisse erfüllt nach Bestätigung oder auch nach einem Gefühl von Kontrolle, von Gewissheit. Und drum funktioniert die Aufklärung oft so schlecht, wenn man auf einer anderen Ebene diskutiert. Und ich habe den einen Tipp gleich mitgebracht. Man muss diese emotionale Ebene, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn ich mit Menschen diskutiere, das sollte man immer als Vorderste vor Augen haben, dass es hier nicht rein um Intelligenz geht, weil viele Menschen wären intellektuell durchaus in der Lage, das zu verstehen. Aber sie wollen nicht, weil hier vielleicht andere Bedürfnisse im Hintergrund stehen. Und nur noch ein Satz. Die Bedürfnisse derzeit können einfach sein, ein Umgang mit der eigenen Angst. Warum? Es gibt eine Untersuchung des MCI, das ist eine Hochschule in Innsbruck, und die haben in der Corona-Krise Menschen in Österreich befragt. Und sie haben einerseits gefragt, wie viel Angst Leute haben, also Angst vor dem Virus an sich, also den gesundheitlichen Folgen, oder Angst auch vor den wirtschaftlichen Folgen. Und sie sahen, dass Leute, die überdurchschnittlich viel Angst hatten, auch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, Verschwörungsmythen zu glauben. Also der Schluss liegt nahe, dass ein Teil der Erklärung ist, dass viele Menschen derzeit Angst haben, aus welchem Grund auch immer. Und für manche ist der Glaube an solche Erzählungen der Umgang mit der eigenen Angst. Ich stelle mir das so vor. Das ist beunruhigend, was wir derzeit erleben. Und vielleicht ist es für manche auch emotional angenehmer zu glauben, das Virus existiert gar nicht oder es ist ganz harmlos und nur aufgebauscht von einer dunklen Politik, Medien, was weiß ich, als mit dieser Überlegung zu leben, dass man, wenn man rausgeht, da draußen ein unsichtbares Virus ist, das eine Gefahr sein kann und dass es notwendig macht, dass wir uns sehr distanzieren. Das heißt, manchmal ist die Verschwörungserzählung die attraktivere. Und das kann ein Umgang mit der eigenen Angst oder mit den eigenen Emotionen sein. Und ich glaube, viele Menschen haben nicht die logischsten oder perfektesten Umgangsformen mit Krisen, weil ich sage jetzt ganz was Blödes, aber manche beginnen sehr viel Alkohol zu trinken und andere machen das. Und ich würde sagen, diese Blütezeit der Verschwörungserzählung, das ist eine Umgangsform. Und es gibt aber auch die Hoffnung, dass wenn wir aus dieser Krise rausgehen, es wieder eine Spur besser werden kann. Das heißt, wenn die emotionale Belastung zurückgeht, dass man Menschen wieder eine Spur besser erreichen kann. Und ich gehe, bevor ich darauf eingehe, sage ich noch drei Tipps. Was können Sie tun, wenn Sie also erkennen wollen, das stimmt so nicht? Wenn Sie wissen wollen, ist das jetzt richtig oder falsch? Den ersten Tipp habe ich schon ein bisschen gegeben, aber ich gebe ihn Sie jetzt aber noch einmal. Ganz ehrlich, Sie sind oft super schnell, wenn Sie das googeln. Und zwar mit einem simplen Trick dabei. Ich habe erzählt, Antenne Thüringen, diese Geschichte. Und Sie geben einfach ein in Google, Antenne Thüringen, googeln und dann dahinter das Wort Faktencheck. Weil dann Google als erstes in den Ergebnissen eher Seiten, die Faktenchecker sind, anzeigt. Und wenn eine falsche Behauptung schon sehr stark kursiert, dann haben oft bekannte Faktencheck-Seiten diese bereits geprüft. Bekannte Faktencheck-Seiten wie Korrektiv, das ist eine gute Seite in Deutschland, Mimikama.at, das ist eine Seite, die von einem Österreicher und einem Deutschen betrieben wird. Es gibt auch die dpa, es gibt viele gute Angebote oder die Faktenfinder der Tagesschau. Aber worauf ich hinaus will, ist, versuchen Sie mal, ob Sie mit einer Google-Suche das Problem lösen können. Und ich gebe ein Beispiel. Neulich habe ich einen Vortrag gehalten und dann hat ein Mann gefragt, es ist so schwierig, alles zu kontern. Und das stimmt, weil man im ersten Moment überfordert ist. Und er hat ein Beispiel gebracht, wenn ich mich recht erinnere, war es, dass die Masken, dass da Würmer drin stecken und dass dass das irgendwie unbehaglich ist, dass da Würmer in den Masken drin stecken und dass das eine Krankheit auslösen könnte. Das ist die sogenannte Morgellons-Geschichte. Und während er das erzählt, habe ich einfach die Worte, die er benutzt hat, Maske, Würmer, Coronavirus, Faktencheck eingegeben und einen Faktencheck gefunden. Das ist ein simpler Trick, aber warum gebe ich so sehr simple Tipps? Weil die einfachen Dinge eher umgesetzt werden, weil wir in der Regel nicht die Zeit haben, Stunden zu verbringen. Mein zweiter Tipp ist auch sehr simpel. Ganz ehrlich, bevor Sie lange die Geschichte lesen, zum Beispiel auf irgendeiner Seite, die Sie nicht kennen, bevor Sie lange die Geschichte lesen, schauen Sie zuerst, wer ist der Absender? Bei WhatsApp-Nachrichten, die weitergeleitet werden, ist das schwierig, aber häufig landen sie bei irgendwelchen YouTube-Accounts. Da können sie schauen, was für Video verbreitet der YouTube-Account. Und wenn dieser YouTube-Kanal vor bis zum März 2020 hauptsächlich Gartenvideos verbreitet hat und im März 2020 angefangen hat zu erklären, warum Bill Gates eigentlich an allem schuld ist, würde ich sagen, erkenne ich da nicht so viel Expertise. Also das heißt, schauen Sie mal an, hat diese Seite Expertise, aber noch wichtiger, schauen Sie, ist diese Seite schon mal mit Falschem aufgefallen? Das heißt, wenn Sie auf einer Webseite landen, die Sie nicht kennen, dann ist es oft so, dass die auf den ersten Blick ausschaut oder wirkt wie eine normale Nachrichtenseite. Viele unseriöse Seiten sind auf den ersten Blick nicht so leicht erkennbar. Das heißt, googeln Sie den Namen der Seite und geben Sie auch hier das Wort Faktencheck dahinter ein. Und wenn eine Seite schon öfter mit etwas Falschem aufgefallen ist, dann werden Sie womöglich Artikel genau in die Richtung lesen oder Sie werden den Wikipedia-Eintrag finden und da steht, bla bla bla, ist ein rechtsextremes Blog. Das klingt auch sehr simpel, aber warum betone ich das? Weil das ist der wesentliche Unterschied in der Digitalisierung. Wenn Sie ganz normal in den Kiosk gehen, dann finden Sie in einem normalen Kiosk Produkte, wo Sie in der Regel eine grobe Einschätzung haben. Wir haben ja heute schon einiges über Medien gehört. Dann finden Sie die Bild-Zeitung und dann wissen Sie, Boulevard. Dann finden Sie die FAZ, wissen Sie, konservativ. Dann finden Sie die Süddeutsche eher im linksliberalen Spektrum, Taz links und so weiter. Das heißt, bei klassischen Printprodukten, zumindest bei den wichtigsten, haben wir ein gutes Radar, aus welcher Ecke kommt das. Die Gefahr im Netz ist es, dass falsche Meldungen auch deshalb verbreitet werden, weil Leute von der scheinbaren Optik getäuscht werden und die Ecke nicht einstufen können. Das heißt, schauen Sie zuerst, wer erzählt Ihnen das? Googeln Sie die konkrete Behauptung mit dem Wort Faktencheck, schauen Sie, wer erzählt Ihnen das? Und das Dritte, ganz einfach, wenn Bilder verbreitet werden, wo solche Geschichten wiederholt werden, schauen Sie, ob Sie den Originaltitel finden können. Das heißt, Sie können auch den gesamten Satz einer solchen Geschichte eingeben in Google und schauen, ob Sie die Originalquelle finden können. Ich weiß, manchmal werde ich kritisiert, wenn ich Google so sehr empfehle, aber warum sage ich das? Das Netz ist ambivalent. Sie finden dort sehr viel Unseriöses, aber wenn Sie wissen, welche Quellen relevant sind und wenn Sie wissen, wie Sie mit welchen Suchbegriffen eher zu seriösen Quellen finden, allein das Wort Faktencheck hilft unglaublich viel, dann werden Sie ein leichteres Leben haben. Und ich glaube, die simplen Tipps sind jene, die eher wirken. Und okay, Sie haben jetzt herausgefunden, das stimmt so nicht oder das ist halb wahr. Was können Sie machen? Und da wird es jetzt kompliziert, weil ehrlich gesagt, die große Hürde ist nicht, dass man oft selbst das herausfindet. Die größere Hürde ist, das der eigenen Tante, dem guten Kumpel, der Freundin zu erklären, wenn sie eigentlich das attraktiv als Erzählung findet. Und da möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Was können Sie tun, wenn Sie Ihr Wissen und wenn Sie Fakten verbreiten wollen? Und ich sage gleich vorweg, es gibt nicht den einen Wundertrick, das eine Wundermittel, mit dem Sie immer sich durchsetzen werden oder mit dem Sie immer auf Gehör stoßen werden. Aber es gibt ein paar Methoden, die es wahrscheinlicher machen, dass Ihnen jemand zuhört. Und ich habe gerade das Wort durchsetzen gesagt. Das ist meine erste Empfehlung. Gehen Sie nicht in Debatten mit dem Glauben, dass Sie eine Diskussion gewinnen werden. Daran scheitert es nämlich häufig. Wir, glaube ich, haben oft gelernt, dass Diskutieren Streiten ist. Ein Streitgespräch, wo einer gewinnt und der andere verliert. Aber wenn Sie es so anlegen, dann werden Sie oft gar nichts bewirken. Weil in solchen Gesprächen, die sind dann ein Zweikampf und da will Ihnen jemand nicht mehr zuhören. Sie können aber stattdessen überlegen, wie kann ich die Information möglichst leichter emotional verkraftbar machen, so doof das klingt. Das heißt, Sie merken, die Person findet was interessant, hat es geteilt, aber das ist falsch. Wie können Sie diese Hürde senken, dass jemand geistig drüber springt und quasi die richtige Information akzeptiert? Und da ist der erste wichtige Tipp, gehen Sie eher in das Vier-Augen-Gespräch, wenn Ihnen jemand wichtig ist. Zum Beispiel versuchen Sie das nicht vor Publikum zu machen. Das ist aber gerade jetzt in der aktuellen Phase ein Problem. Warum? Wie kriegen Sie häufig mit, dass jemand solche Falschmeldungen oder Verschwörungserzählungen glaubt? Ganz ehrlich, das sind oft Gruppendiskussionen auf WhatsApp oder auf Facebook oder in anderen Kanälen. Aber Sie kriegen auf WhatsApp die Meldung von einer Freundin, von einem Freund, dass das voll arg ist und Sie lesen das und sehen schon, oh je, eine Falschmeldung. Und der erste Impuls ist oft, in der Gruppe dann zu widersprechen, zu sagen, Achtung, das ist ja falsch, hier findest du einen Faktencheck. Versuchen Sie womöglich, wenn Sie die Person kennen, zuerst etwas subtiler vorzugehen, zum Beispiel in einem privaten Chatfenster, in einem Vier-Augen-Gespräch sozusagen, der Person mal ganz sanft darauf hinzuweisen, dass das nicht so stimmt. Und da kann man zum Beispiel eine konkrete Formulierung wählen wie, du, ich habe gerade gesehen, dass du das gepostet hast, neulich ist mir das auch untergekommen und dann habe ich gesehen, das ist falsch, hier findest du den Faktencheck. Warum? Indem es nicht von der Gruppe passiert, ist die Chance größer, dass sich die Person nicht so bloßgestellt fühlt, dass sie sich anschaut und manchmal passiert es dann sogar, dass Leute dann in der Gruppe schreiben, ah, ich habe gerade gemerkt, das ist falsch, sorry, wusste nicht, dass das so eine unseriöse Seite ist. Das ist Best Practice, oder das ist das Beste, was passieren kann, ganz ehrlich, wird nicht immer passieren. Warum? Wenn Sie das schreiben, dann wird Ihre Bekannte, Ihr Bekannter, Freunde, Freundin, Tante, keine Ahnung, vielleicht schreiben, du bist ja auch verblendet. Du glaubst ja jeden Unsinn, den die da schreiben. Oder sie haben zum Beispiel einen Link zum Spiegel gepostet. Das heißt, ja, der Spiegel ist ja das allergrößte Lügenmedium. Und dann wissen sie, oh, das ist, selbst das ist eine hilfreiche Information, weil sie manchmal im Gespräch so der erste Schritt sinnvoll ist, abzutesten, wo steht jemand. In manchen Fällen wissen sie es schon. Oder sie haben das schon 10.000 Mal diskutiert. Aber wenn Sie ganz neu mit jemandem ins Gespräch kommen, testen Sie zuerst ab, wie tief ist die Person überzeugt. Und mein Tipp ist immer, der erste Versuch sollte sein, möglichst subtil, möglichst leicht akzeptierbar auf das Richtige hinzuweisen. Weil die gute Nachricht ist, nicht alle Menschen sind zu 100% von solchen Geschichten überzeugt, sondern manche sind verunsichert oder verwirrt. Und da bringt der pure Hinweis, aber der respektvolle Hinweis schon sehr viel. Aber wenn die Person dann eher sagt, naja, das glaubst ja alles, was diese Mainstream-Medien dir sagen, dann haben sie die Information, oh je, da sind schon recht große Hürden da. Und da sage ich gleich vorweg, es hilft auch, die Mechanismen, wie solche Geschichten gegen Fakten geschützt werden, zu verstehen. Ich beschreibe das im Buch extrem ausführlich, aber ich erkläre es ganz kurz. Ein ganz simples Beispiel ist, sehr viele Verschwörungsmythen bauen und funktionieren nur, weil sie auf self-sealing arguments, auf sogenannten sich selbst abdichtenden Argumenten aufbauen. Das heißt, in der Verschwörungserzählung ist schon so eine Art Schutzschild eingebaut gegen unliebsame Fakten. Weil in der Verschwörungserzählung ist drinnen, die Medien dürfen darüber nicht berichten. Oder die Wissenschaft ist gekauft. Und zum Beispiel sind Medien und Wissenschaft eigentlich zwei klassische Bereiche, wo Aufklärung passiert. Das heißt, wenn dann die Wissenschaft tatsächlich zu anderen Ergebnissen kommt, dann kann man immer sagen, ihr seid ja gekauft. Ich habe das von vornherein gesagt. Das heißt, diese sich selbst abdichtenden Argumente, die machen es so schwer, weil jeder diskreditiert wird, der oder die widerspricht. Und darauf sollte man achten, weil je mehr jemand sich selbst abdichtende Argumente einsetzt, desto mehr ist das auch ein Alarmsignal. Weil zu einer aufgeklärten Debatte zu einem gewissen Grad schon noch die Bereitschaft gehört, dass ich zuhöre, selbst wenn es mir nicht ins Konzept passt. Und das macht es so schwer. Aber was können Sie machen, wenn Sie merken, da sind diese Hürden so angestiegen, so viele selbst abdichtende Argumente, dann können Sie versuchen, andere Methoden auszuprobieren. Und ich sage Ihnen gleich die wichtigste Methode. Die ist total simpel, aber sie ist ein Weg, eher ins Gespräch zu kommen. Ich habe schon erwähnt, wir haben leider gelernt, dass Diskutieren eher wie ein Streitgespräch ist. Aber wenn sie streiten, dann ist es für das Gegenüber sehr leicht, ihnen nicht mehr zuzuhören, weil sie sind der Feind, sie sind einfach die andere Seite. Sie können das Gespräch in solchen Situationen umdrehen und nicht einfach nur dagegen halten oder sagen, hier findest du einen Faktencheck, sondern sie können die Dynamik ändern, indem sie Fragen stellen. Die Frage ist ein sehr mächtiges Instrument, weil sie, wer Fragen stellt, der lenkt den Blick jeweils dorthin, wo die Frage abzielt. Sie können zum Beispiel fragen, woher hast du diese Information? Warum glaubst du gerade dem? Wie fühlst du dich dabei, wenn du das hörst? Weil manchmal mit solchen Fragen man gemeinsam mit dem Gegenüber so ein bisschen beginnt, die Erzählung, den jeden Strang so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und dann kommt es zu Momenten, wo das Gegenüber so ein bisschen stutzt und man merkt, das weiß sie jetzt auch nicht. Oder Momente, wo man sehr stark an dieses Selbstbild von Verschwörungsgläubigen appelliert. Nämlich, ich habe schon erwähnt, Verschwörungsgläubige glauben häufig, dass sie mehr verstanden haben als andere oder sie kritischer hinschauen. Und das ist etwas, das sie mit Fragen bedienen können. Nämlich, du bist ja jemand, der immer genau hinschaut. Warum vertraust du gerade dem? Und dieses Appellieren, auch mittels der Frage an einen kritischen Geist, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass jemand vielleicht doch noch hinschaut. Das heißt, die Frage ist so eine Möglichkeit, den Blick auf die Unstimmigkeiten solcher Erzählungen zu lenken. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch das wird in manchen Fällen nicht gelingen. Sie brauchen nämlich jemanden, der noch ansatzweise bereit ist, sich solche Fragen zu stellen. Und das ist nicht immer der Fall. Aber die Frage hat noch bessere Chancen. Und ganz ehrlich, es ist auch interessant, weil Sie über das Fragenstellen am Ende vielleicht heraushören können, warum neigt jemand dazu? Was sind vielleicht die Ängste oder die Überlegungen, die die Erzählungen attraktiv machen? Das heißt, dieses gezielte Fragenstellen, das nennt man auch die Methode des sokratischen Dialogs, wenn mittels der Frage eine Form der Aufklärung versucht wird. Und ich komme jetzt schon zum Schluss. Ich habe schon gesagt, es gibt nicht so die eine Wundermethode, mit der Sie Aufklärung betreiben können. Aber das Wichtige ist, sich realistische Ziele zu setzen. Sie sollten nicht glauben, Sie werden den Faktencheck liefern und jeder wird es annehmen. Oder nicht glauben, wenn ich nur die eloquentesten Antworten liefere, dann glaubt die Person solche Verschwörungserzählungen nicht. Weil, wie ich eingangs erzählt habe, ist da eigentlich oft ein anderes Bedürfnis im Hintergrund, nämlich das Bedürfnis nach Halt, das Bedürfnis nach dem Gefühl, etwas verstanden zu haben. Und was Sie aber machen können, ist, sich diese emotionalen, psychologischen Aspekte vor Augen zu führen und realistische Ziele zu setzen. Und ein realistisches Ziel kann sein, diese Zweifel zu nähern, zum Beispiel mit der Frage. Und warum ist das relevant? Und das ist meine letzte Anekdote. Ich habe erzählt, ich habe mit der Anja Sanchez-Mengele geredet. Und die hat mir, glaube ich, zwei sehr wichtige Sachen gesagt. Das erste war, sie hat lange solche Geschichten geglaubt und dann hat sie langsam herausgefunden. Und wirklich interessant ist, das war bei ihr ein längerer Prozess. Das war nicht so der eine Moment und dann hat es Klick gemacht und sie hat alles durchschaut, wie sie manipuliert worden ist, sondern sie hat mir erzählt, da waren mehrere Anlässe. Sie hat sich mit einer Bekannten in der Szene zerstritten. Sie hat immer wieder Momente gehabt, wo sie gemerkt hat, die Verschwörungserzählungen, die da verbreitet werden, die auch Freunde von ihr glauben, die sind viel rechter, als sie das ist. Also das hat nicht alles ganz zu ihrem Weltbild gepasst. Das waren so Momente der Irritation. Und dann eines Tages hat sie online den Faktencheck zur Chemtrails-These, also hat sie einen Faktencheck gefunden. Und das war der Moment, wo sie so ein bisschen schon stutzig war. Und dann hat sie den geglaubt. Und sie hat plötzlich erkannt, sie ist manipuliert worden. Das war falsch. Aber das war ein langer Weg dorthin. Und warum, das zweite Wichtige, was mir erzählt hat, warum erzähle ich Ihnen das? Das war nicht von heute auf morgen, sondern der Zweifel musste wachsen. Und sie hat mir erzählt, auch ihre Familie war das sehr wichtig, weil die Familie hat ihr schon gezeigt, sie sind nicht so wahnsinnig begeistert, was sie da alles glaubt, aber sie halten zu ihr. Und das war ihr Mann, das war aber auch die Schwester. Und sie hat mir erzählt, die Schwester, die Sozialarbeiterin, die hat schon immer wieder sanft widersprochen. Die hat gesagt, glaubst du wirklich, dass alle Medien gleichgeschaltet sind? Aber sie hat nicht nur diese Fragen gestellt, sondern sie hat dann auch einfach einen schönen Tag mit der Schwester verbracht, wo es gar nicht um das Thema ging, wo man einfach Normalität lebte. Und mir hat die Anja Sanchez-Mengele erzählt, dass selbst das schon hilfreich war, weil wenn man so tief in so einem Denken drinsteckt, dann ist alles so düster. Dann hat man überall diese Anzeichen für die Verschwörung. Und mit Normalität konfrontiert zu werden, auch das kann einem so ein bisschen rausreißen. Und ich komme zum Schluss. In der Geschichte steckt, glaube ich, noch was Zweites drinnen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Menschen sind nicht auf alle Ewigkeiten gleich. Das heißt, es kann so Wellen geben, wo manche sehr viele solche Geschichten für sich selbst als Wahrheit akzeptiert haben, wo Leute auf sowas reinkippen. Aber es passiert immer wieder, so wie bei Ansgar Sanchez-Mengele, dass nach einer Zeit, mal früher, mal später, es passiert nicht in jedem Fall, aber es passiert bei manchen, dass Leute wieder Zweifel hegen, sich denken, stimmt das so? Und das Wichtige ist, dass dann noch jemand da ist, der mit diesen Menschen diskutiert. Dass sie zum Beispiel nicht ihr gesamtes Umfeld aus Verschwörungsgläubigen umgebaut haben, sozusagen, das kann passieren. Und wenn man dann Zweifel hat, wird man wieder zurück in die Verschwörungserzählung gezogen. Sondern es ist gut, wenn noch Leute da sind, die sagen, du, ich respektiere dich, aber in dem, was du gerade erzählst, kann ich dir nicht zustimmen. Weil wenn die Person dann wieder Zweifel hegt, ist es gut, wenn jemand wieder diskutieren beginnt. Und darum ist meine abschließende Empfehlung, wenn wir aus dieser belastenden Phase der Corona-Krise rauskommen, dieser emotionale Druck wegfällt und vielleicht manch eine Angriffsfläche der Verschwörungsmythen auch nicht mehr vorhanden ist, dass man wieder versucht, noch das Gespräch zu finden. Dass man vielleicht auch einfach eine Nachricht schreibt und sagt, du, wie geht's dir? Also man muss ja nicht gleich vorweg die härtesten Debatten führen, aber es ist schon die Chance, dass manche auch wieder rausfinden. Und ich glaube, es gibt nicht so den einen Trick oder die eine Methode und dann ist alles gut, sondern diskutieren ist mühsam und diskutieren kostet Zeit. Aber wahrscheinlich gibt es manche Fälle, einzelne Personen, da ist einem das wichtig genug. Ich glaube nicht, dass irgendwer von uns alles Falsche dauernd kontern kann oder immer alles wegschieben kann, was falsch ist. Das ist so viel verlangt. Aber ich glaube, ein bisschen was, ein bisschen Aufklärung, das ist im Bereich von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen. Danke.
Vielen Dank, ich habe parallel den Chat gelesen, vielen Dank für diesen Vortrag, für das Teilen Ihres Wissens und Ihrer Gedanken und Ihrer Einschätzungen zu diesen ganzen Sachen. Im Chat wurde auch schon diskutiert parallel, wurden Erfahrungen geteilt, also ich glaube, hier wurde wirklich vielen Leuten auch so ein bisschen, das war sehr lebensweltnah, was hier, glaube ich, passiert ist gerade und das finde ich sehr, sehr gut. Denn im Chat kam auch diese Antenne Thüringen-Meldung, die Sie am Anfang auch gesagt haben, ist tatsächlich bei manchen Leuten eingekommen. Es gab auch schon von Antenne Thüringen eine Gegendarstellung dazu. Also sowas passiert ja dann auch, dass dann quasi gewisse Sachen dann auch gegen dargestellt werden, dass man dann auch wieder da neues Wissen hinzubekommt. Es gibt auch viele Leute, die in pädagogischen Feldern hier arbeiten und da auch schon Tipps und Links geteilt haben, was man machen kann. Vielen Dank an alle, die das im Chat gemacht haben. Genau, es gab auch den Hinweis, es muss nicht Google sein, es kann natürlich auch Startpage oder DuckDuckGo sein, wir kriegen das genauso gut hin. Also vielen Dank für diesen wirklich wahnsinnig tollen Input. Ich habe mir unendlich viele Sachen aufgeschrieben und mir ist ein Zitat von Ihnen, habe ich auch in jeder meiner Präsentation drin. Das haben Sie im Interview mit dem Deutschlandfunk, Kultur war das, glaube ich, gesprochen, ein ganz tolles Audio-Feature mit Ihnen. Der wirkliche Spagat ist eine Sache zu widersprechen, aber der Person Wertschätzung auszudrücken und das ist, glaube ich, das, was so unendlich schwer ist. Und da kam auch schon die erste Frage oder so eine Hilflosigkeit im Chat auf. Ich bin doch gar kein Therapeut. Ich habe doch das gar nicht gelernt, um Himmels Willen. Das mache ich doch bestimmt falsch oder wie geht das? Also da haben Sie zwar viele Tipps gegeben, aber vielleicht doch mal wirklich auf Individuum an sich, auch um die Teilnehmenden jetzt. Was würden Sie empfehlen, wenn ich sage, ich bin aber unsicher damit, ab wann wäre es denn gut, dass ich vielleicht tatsächlich diesen Schritt auch gehe und mich der Konfrontation oder der Diskussion hingebe?
Am Ende muss das wirklich jeder und jeder Einzelne entscheiden, auch weil jeder nur bedingt viel Zeit und bedingt viel Kraft hat. Und ich glaube, es gibt auch Fälle, wo es das engste Umfeld ist, wo man nicht mehr kann. Also ich kenne Leute, die zum Beispiel seit Jahren die eigene Mutter sowas glaubt und man ist irgendwann mit den Nerven am Ende. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber wenn im Umfeld, ich merke in meinem nahen Umfeld, jemand erzählt sowas, ist mein erster Tipp, eher früh anfangen, darüber zu reden, weil wenn die Person schon wirklich sehr tief drin ist, dann ist es viel schwieriger. Also ich gebe ein Beispiel, Wenn jemand schon glaubt, QAnon wäre real, also eine dunkle Elite würde Kinder entführen, in Tunneln gefangen halten, um ihnen dort das Blut abzusaugen, um dann das eigene Leben zu verlängern, dann muss da schon ein ziemlich weiter gedanklicher Weg gegangen sein, dass ich das für wahr halte. Es kann aber sein, dass jemand nicht mit QAnon anfängt, sondern mit der Frage, du, mir macht 5G Sorgen und ich habe da gelesen, dass da auch wirklich viele Fragen existieren und Da ist, wenn es nur mal mit der Frage beginnt, also der Person, die verunsichert ist, da kann ich noch so viel auch mit Fragen machen. Ich gebe ein Beispiel, das hat mir ein Fotograf erzählt, dass er einen Kumpel hatte, der hat auch sowas, der hat es einfach interessant gefunden und er hat dann eigentlich gar nicht diskutiert, sondern er ist ja so, das ist auch ein lustiger Kerl, der hat gesagt, er hat es mir so erzählt, er ist so mal so, okay, also er hat mir so einsilbige Fragen gestellt und im Gespräch hat dann eigentlich die Person selbst so überlegt, aber nein, wirklich logisch ist das jetzt auch nicht. Also das finde ich interessant. Das heißt, wenn ich früh anfange, habe ich es manchmal noch leichter. Muss auch nicht funktionieren, aber das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt dann Warnsignale, wo es dann wirklich ernst wird. Und ein Warnsignal ist, wenn Leute anfangen, ihr Leben der Verschwörungserzählung unterzuordnen. Zum Beispiel, wenn sie mit Leuten, mit denen sie seit 20, 30 Jahren befreundet waren, brechen. Einfach, weil sie sagen, du glaubst mir da nicht. Und die Realität ist, jeder hat irgendwelche Kumpel, wo man nicht zu 100% deckungsgleich ist. Also man hat gewisse Ähnlichkeiten, aber in der Regel verlangt man von Freunden, Freundinnen nicht irgendwie, dass sie irgendwas zustimmen, sonst kann ich nicht mehr Freund sein. Das ist eine große Gefahr, wenn ich merke, da werden Brücken abgerissen, weil die Verschwörungserzählung so sehr groß ist. Das ist eine Abschottungstendenz, die ist ein Warnsignal. Das Zweite ist, oder wenn Leute anfangen, passiert auch immer wieder, ihr ganzes Geld in Gold umzuwandeln, weil es ist eine Geschichte, die im Netz kursiert. Also das heißt, wenn ich finanzielle Schritte basierend auf solchen fragwürdigen Seiten treffe oder, und das ist das Dritte, wenn ich fragwürdige medizinische Dinge befolge, nämlich ich habe es im Buch auch das Beispiel eines Mannes, dessen Tochter hat mir erzählt, das ist ein Mann im Ruhestand und in der Corona-Krise hat er begonnen, ein Desinfektionsmittel verdünnt mit Wasser zu trinken. Weil das ist so eine Geschichte im Netz, dass das ein Wundermittel sei. Da wird es dann wirklich real. Und im Optimalfall, also es sind wirklich Warnsignale. Und weil die Frage war, ich bin ja kein Therapeut, das ist ganz wichtig, das stimmt. Das wirklich Blöde ist, zum gewissen Grad übernimmt man solche Funktionen. Aber ich glaube, das ist in Freundschaften und in engen Beziehungen immer schon so gewesen, dass man einen Teil, dass nicht jeder oder jede einen professionellen Therapeut, Therapeutin hat, sondern dass manches auch vom Umfeld mitgestemmt wird. Das ist schwierig. Aber was ich da als Empfehlung geben kann, wenn es wirklich ernst ist oder auch davor, gibt es Sekteninformationsstellen, Sektenberatungsstellen. Die machen mittlerweile auch sehr viel zum Thema Verschwörungserzählung. Und da kann ich mich auch als Angehöriger oder guter Freund, Freundin hinwenden, weil die sind geschult. Und die können mir auch Tipps geben. Und es geht dann oft gar nicht so darum, dass die eine perfekte Methode haben, aber da wird mir der Rücken gestärkt. Und das kann für Betroffene schon hilfreich sein, wenn ich jemanden habe, der wirklich psychologisch geschult ist, der oder die mir dann sagt, wie ich das für mich selbst verarbeiten kann, auch worauf ich achten muss oder achten sollte. Und ich sage nur einen letzten Satz, weil das habe ich jetzt nicht so betont, aber ich glaube, es ist wichtig. Sie merken, ich plädiere sehr für dieses empathievolle Diskutieren, fürs Dranbleiben. Aber es ist schon wichtig, es gibt auch Grenzen. Und es gibt, glaube ich, rote Linien, auf die man schon achten sollte. Und das ist nämlich, die Frage ist oft, wann sollte ich nicht mehr diskutieren oder wann soll ich einen Kontakt abbrechen? Und wo sie wirklich aufpassen sollte, ist, wenn es aggressiv wird. Das heißt, wenn jedes Gespräch eskaliert, niemand ist gefordert, sich selbst zu gefährden oder wenn sie merken, sie schaffen das selbst nicht mehr, sie können auch zum Beispiel auf Distanz gehen, das heißt, dass sie nicht ganz den Kontakt abbrechen, aber sehr eingeschränkt oder sagen, sie diskutieren jetzt nicht über die Erzählung, sondern wir reden, wie es uns menschlich, gefühlstechnisch geht. Das ist ein Workaround, aber auch, dass man manchmal auf gewisse Mindeststandards achtet. Und da gebe ich diese Erzählung oder Beispiel. Ich habe auch mit einem jungen Familienvater gesprochen, dessen Mutter schon seit Jahren solche Geschichten glaubt. Und in der Corona-Krise ist es schlimmer geworden. Also die ist wirklich eine QAnon-Gläubige und eine vehemente Maskengegnerin. Und die erzählt das auch immer wieder, was sie meint, weil sie natürlich überzeugt ist. Aber einmal war es besonders schlimm. Da hat sie in der Familie richtig zu schreien begonnen und hat gesagt, ich trage keine Maske, lieber lasse ich mich einsperren. Und das hat sie gesagt in einer Familienrunde, wo auch die kleinen Kinder, die fünfjährigen Kinder von dem Mann anwesend waren, und hat mir erzählt, die Kinder konnten dann gar nicht schlafen, weil die sind 5 Jahre alt und die konnten das nicht so abstrahieren. Und die hatten dann wirklich Angst, dass die Oma eingesperrt wird, dass die Oma ins Gefängnis muss. Das hat die sehr belastet. Und daraufhin hat er sich mit seiner Mutter zusammengesetzt und sagt, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht den Kindern so eine Angst einjagen. Und das zumindest hat sie akzeptiert. Und das ist jetzt schon ein ganz niedriges Ziel. Aber dass man gewisse Mindestformen beim Diskutieren wahrt, das kann auch noch ein Ziel sein. Oder ich gebe ein anderes Beispiel. Ich war mal in einer Anrufsendung im ORF, im Österreichischen Rundfunk. Und dann hat eine junge Frau erzählt, ihre Mutter glaubt auch so etwas. Oder solche Geschichten. Und sie tun sich wahnsinnig schwer beim Diskutieren. Und die beiden haben mittlerweile ein Safe Word. Also das heißt, wenn sie merken, ich kann emotional nicht mehr, dann sagt man das und dann wird das Thema gewechselt oder man redet nicht mehr. Aber, und das ist eigentlich erschütternd, dass wir in einer Zeit leben, wo Familien eben in einer ungewöhnlichen Weise Safe Words brauchen sozusagen. Aber es ist auch eine Form der roten Linien führen. Nämlich, bevor es eskaliert und ich Dinge sage, die ich nachher bereue, lieber das Safe Word sagen und abkühlen. Und der Hinweis mit, ich bin ja nicht Therapeut oder Therapeutin, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, es ist zu viel. Das werde ich nicht machen, wenn das nur ein Bekannter aus dem Tennisclub ist. Oder das werde ich nicht machen, wenn das vielleicht eine Freundin von vor 20 Jahren ist, mit der ich dich aus den Augen verloren habe. Aber vielleicht gibt es manchmal Menschen, wo man so dran hängt, dass man es immer wieder probieren möchte. Und ich glaube, da ist es gut, so ein bisschen ein Werkzeug zu haben, das mir hilft, in den Situationen zu verstehen, warum es gerade nicht funktioniert oder eine andere Strategie auszuprobieren.
Sorry, es hat aber Ton aus. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ich habe noch eine, ich gehe da gerade den Chat durch. Hier wurde auch gesagt in der Diskussion, dass man auf keinen Fall jetzt Menschen missionieren soll. Es geht nicht darum, sondern wirklich einfach auch begleiten kann, vielleicht empathisch zuhören kann. Da wurde viel diskutiert, aber jetzt ist eine längere Frage aufgetaucht. Ich lese einfach mal vor. Was halten Sie von der Strategie, Menschen am Beginn ihrer Verschwörungstheorie-Entwicklung direkt mit den konsequenten Schlussfolgerungen so einer Geschichte zu konfrontieren? Also, wenn du das glaubst, müsste doch dies stimmen und das bedeutet zum Beispiel die Jüdinnen und so weiter, also Schocktherapie machen. Ist das eine Idee, eine Strategie oder macht das eher nur schlimmer? Ist die Frage aus dem Chat.
So, ich versuche das gerade richtig nachvollziehen. Ich lese auch kurz noch. Das ist eine gute Frage, das muss ich kurz gedanklich durchgehen. Es ist jetzt die Frage, wie die Frage gemeint ist, aber ich versuche, so wie ich es verstehe, einzugehen. Tatsächlich ist das Problem bei sehr vielen Verschwörungsmythen, dass die zum Beispiel am Ende zu den Juden führen. Also das beginnt, der Einstieg ist oft ziemlich unspektakulär, es beginnt mit irgendeinem Pharmaunternehmen, das angeblich irgendwas gemacht hat. Und dann ist man aber, wenn ich dann erstens das alles durchlese oder wenn ich dann 3 Klicks weiter folge, bin ich wirklich bei der neuen Weltordnung und mir werden als Bilder lauter Jüdinnen und Juden eingeblendet. Und das Problem ist, dass solche Geschichten funktionieren, weil der Einstieg relativ breitentauglich ist, aber das Ende dann eigentlich nicht mehr. Aber ich komme dann gedanklich näher und näher. Das heißt, was ich sagen will ist, solche Geschichten funktionieren häufig, weil der Anknüpfungspunkt eine weiter verbreitete Sorge betrifft, wie zum Beispiel, es gibt sehr viel Skepsis gegenüber Pharmaunternehmen. Und ich glaube auch, es wäre vielleicht eher gewagt, alles zu verteidigen, was Pharmaunternehmen am Markt und weltweit machen. Ich glaube, das würden wahrscheinlich viele auch nicht wollen. Und da wird auf durchaus berechtigte Kritik angesetzt, oft schon auch hier mit Dingen, die dann eigentlich nicht stimmen oder Einzelpersonen, denen viel mehr umgehängt wird, als sie jemals getan haben. Und das ist so ein Einstieg. Und wenn ich mir das dann aber ganz durchdenke, bin ich oft, und wenn ich das alles lese, habe ich oft schon die Codewörter, die dann tiefer und tiefer reinführen. Und ich würde es jetzt nicht Schocktherapie nennen, aber sich sehr genau anschauen, wer teilt das oder wohin führt das, kann interessant sein, weil was sehr hilft beim Diskutieren ist, die Werte einer Person zu überlegen, also betrachten. Das heißt, es gibt dann Menschen, die sind wirklich nicht antisemitisch oder die mögen rechtes Gedankengut wirklich nicht. Die geben aber Quellen von solchen Seiten wieder, weil ihnen die Codes nicht bewusst genug sind. Und da ist die große Hürde, dass ich einfühlsam den Teil akzeptiere, wo ich sage, okay, da verstehe ich den Anknüpfungspunkt, aber dann dorthin führe, wo auch die Person nicht mehr damit kann. Zum Beispiel, ich sage jetzt ein blödes Beispiel, es kann sein, dass jemand eine, ich denke jetzt an eine, wie sage ich das galant, an eine Politikerin aus dem rechten Spektrum, die die Person schon wirklich nicht sonderlich toll findet. Und dann zeige ich, die hat das auch geteilt. Das heißt, ganz ehrlich, dass ich schaue, du, und wie stehst du da? Also das heißt, dass ich diese Widersprüche früh aufzeige, bevor jemand dann am Ende sagt, nein, ich finde die jetzt auch toll. Also das ist das eine. Wirklich problematisch ist, ich tue die Frage ein bisschen umformen, wirklich problematisch ist, wenn ich diese guten Belege nicht finde. Weil es nicht immer so leicht aufschlüsselbar ist, dass sie etwas genau dorthin führt. Oder dass ich finde niemanden mehr, der Person sympathisch ist, der das jetzt auch mich bestätigt. Ich erkläre es ganz kurz, sorry, ich hole jetzt ein bisschen aus. Das Blöde ist, wenn ich dann mit Fakten kontere oder mit Argumenten, dann ist immer die Gefahr, dass jemand schon Medien an sich ablehnt. Und ich kriege oft die Frage auch, was mache ich aber, wenn jemand sagt, den Medien kann man gar nichts glauben. Weil der Link, den ich habe, wird häufig zu einem Medium führen, wo das widerlegt wird. Da passt ein bisschen, glaube ich, dazu, überlegen, wie ist eine Person in ihren Werten und auch in ihren Sympathien aufgestellt? Wem vertraut die Person? Und das, was ich sagen will, wird das auch von jemandem gesagt, dem die Person vertraut? Weil es gibt Untersuchungen zum Thema Faktenchecks, die zeigten, ist ein bisschen blöd, aber ist so, dass Vertrauen wichtig ist als Expertise. In einer perfekten Welt würden Leute nur den Experten, Expertinnen zuhören, aber es zeigte sich, dass auch wichtig ist in der jeweiligen Community, wer hat Vertrauen. Und wenn zum Beispiel die eigene Tante, der eigene Onkel sagt, die Medien sind furchtbar oder kann man nichts glauben, kann aber trotzdem sein, dass die Person seit 20 Jahren eine Lokalzeitung liest, der sie trotzdem glaubt, weil sie das einfach immer schon gelesen hat. Und dann schauen, ob diese Quelle, die noch Vertrauen besitzt, das gesagt hat, das funktioniert eher. Das heißt, sehr stark bei der eigenen Kommunikation überlegen, zum Beispiel dieses Schockszenario, wo das hinführt, ist es etwas, wo jemand mit den Werten wirklich nicht steht, dass die Person selbst darauf achten beginnt, also es kann funktionieren. Da müssen aber die Werte der Person in der Hinsicht ausgeprägt sein. Also da muss die Person verstehen, wie der Konnex ist und auch wirklich sagen, ich finde antisemitisches Gedankengut problematisch. Das Zweite ist, was auch hilft, ist eben, wenn ich versuche, den gedanklichen Gang leichter zu machen, das zu akzeptieren, wenn ich dann zum Beispiel Faktenchecks, Google oder derartiges, immer überlegen, von den 6 Quellen oder von den 4 Quellen, die was dazu geschrieben haben, welche hat noch am ehesten die Chance, von der Person als vertrauenswürdig eingestuft zu werden?
Gut, vielen Dank für diese, also wir sehen, wir könnten, glaube ich, noch eine halbe Stunde weiter Tipps bekommen. Ich glaube, bei vielen brennt da auch noch ganz viel in den Fingernägeln. Die Zeit rennt uns leider davon. Es gab im Chat unendlich viele Danksagungen. Ich glaube wirklich, dass es hier für viele ganz viel gerade...
Ich sage nur noch eins, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Ich habe jetzt leider nicht alles sehen können, aber ich habe nur den einen Hinweis gesehen mit der CIA. Das ist nämlich, wollte ich nur als gutes Beispiel sagen, manche Dinge wären ja lustig, wenn sie nicht so tragisch wären. Aber ein bisschen kurios ist es auf jeden Fall. In verschwörungsaffinen Kreisen, auf einschlägigen Gruppen und so weiter, kursiert immer wieder ein Sujet und die Behauptung, die Einstufung als Verschwörungstheoretiker, die wäre eine Bösartigkeit, die die CIA erfunden hätte. Und der Witz an dem Ganzen ist, das stimmt nicht, weil den Begriff gab es schon vorher. Das heißt, den Begriff Verschwörungstheorie, Verschwörungstheoretiker, den gab es, bevor die CIA gegründet wurde. Dazu findet man auch Infos, aber das ist ein gutes Beispiel, wie bestehende Feindbilder, nämlich viele Menschen sind jetzt nicht größter Fan der CIA oder wissen, dass die CIA auch im Laufe der Geschichte fragwürdige Dinge gemacht hat. Und dann passt das sehr gut zu diesem Bild von Geheimdiensten, dass das dann mit erfunden wird. Aber was da passiert ist eben, in der verschwörungsgläubigen Szene reagiert man allergisch auf das Wort Verschwörungstheorie, Verschwörungsgläubiger, Verschwörungsmythos. Und wenn Sie mit jemandem diskutieren, würde ich echt empfehlen, auch wenn Sie selbst der Ansicht sind, das passt schon, das Etikett, das nicht auszusprechen, sondern von solchen Zuschreibungen massiv Abstand zu nehmen. Noch schlimmer sind Begriffe wie Covidiot oder Aluhutträger. Warum? Das ist noch meine letzte Empfehlung. Das mit der CIA, diese Geschichte ist wirklich Humbug und ist eher kurios. Warum ist das so kurios? Ich sag's ganz kurz. Weil es sogar eine Verschwörungstheorie über das Wort Verschwörungstheorie gibt. Und das finde ich echt, echt skurril. Also sagt wirklich alles aus, finde ich. Aber was lernt man daraus? Wenn man dann in solchen harten Diskussionen ist, dann explodiert die Debatte sehr schnell. Und die eine sagt, du bist so ein Mitläufer und ich sage dann, du bist so ein Covidiot und nimm bitte den Aluhut runter. Und dann ist aber diese Hürde so groß. Und darum ist es so wichtig, auch wenn ein Etikett inhaltlich stimmen mag, es nicht unbedingt der anderen Person aufzudrücken, weil in dem Moment, wo ich es aufdrücke, mache ich es viel schwieriger, davon runterzusteigen, sondern eher emotional abzurüsten und eben diese Wertschätzung und nicht in einen Angriff zu gehen, so schwer das ist. Und das ist dieser Spagat, in der Sache widersprechen, aber der Person Wertschätzung zeigen. Warum? Und ich erkläre es nur ganz kurz und das ist das Letzte. Es gibt nämlich es gibt unterschiedliche Erklärungen, wie man das erklären kann, aber eine Theorie aus der Psychologie ist, das ist die sogenannte Self-Affirmation Theory von Claude Steele. Dass jeder Mensch sich selbst als integer wahrnehmen möchte. Das heißt, jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich selbst als guter, integrer Mensch zu verstehen. Und als Teil unserer Integrität verstehen wir auch die eigenen Überzeugungen, was wir für wahr halten. Und wenn ich etwas für wahr halte, was falsch ist, ist die Gefahr, dass es sich anfühlt, wenn mir jemand widerspricht, als hätte ich gesagt, du bist kein guter Mensch, weil du sowas Falsches glaubst. Und darum ist der Zugang oder daraus ist so die Ableitung, dass es Sinn macht, der Person Wertschätzung zu zeigen, um es ihr zu erleichtern, wenn man widerspricht. Und das kann man eben machen, indem man versucht, keine Beleidigung zu finden. Oder ich habe neulich das Beispiel von einem Journalisten aus Deutschland gehört, fand ich sehr gut. Der hat gesagt, er hat mit einem Bekannten, einem Kumpel geredet und sagt, du, egal was wir hier diskutieren, wir bleiben Kumpels, wir sind Kumpels. Und das fand ich so schön, diesen Raum wieder zu eröffnen, wo man sich nicht einer Meinung sein kann, aber gleichzeitig sozusagen sicherzustellen, dass man die Wertschätzung aufrecht erhält. Das ist unglaublich schwierig und es wird nicht immer gelingen, auch wenn man selbst ein Mensch ist, aber es ist etwas, woran man arbeiten kann.